Seine Biografie ist ebenso umfassend wie vielschichtig. Zuerst was Handfestes, zumindest war das damals noch so, eine Banklehre. Dann das Studium der Philosophie, Pädagogik, Theologie, Psychologie, Geschichte, Politikwissenschaft und Musikwissenschaft, Promotion, Habilitation, eine über 30-jährige Professorenkarriere in den USA und in Deutschland und jetzt schreibt er auch noch Libretti. Sein Name ist Winfried Böhm, Professor Dr. Winfried Böhm. 31 Jahre lang war er Ordinarius und Vorstand des Instituts für Pädagogik an der Universität Würzburg und heute ist er hier in meine Musik. Herzlich willkommen, Winfried Böhm.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, Sie aus aktuellem Anlass hier heute bei mir zu Gast zu haben. Und der Anlass ist Ihre seit einigen Jahren entdeckte Begeisterung, ich habe sie gerade schon erwähnt, Libretti zu schreiben. Und diese Arbeit führte Sie nun schon zum zweiten Mal mit dem Komponisten Wilfried Hiller zusammen. Wie haben Sie sich kennengelernt? Oder vielleicht einen Schritt zuvor, wie wurden Sie zum Librettisten?
Wie die meisten Dinge im Leben sind es glückliche Zufälle. Das Interesse an Theater hat mich verfolgt seit meiner frühesten Kindheit. Meine früheste Erinnerung ist, dass ich mit 5 Jahren schon meine erste Bühne gebaut habe, auf der ich Theater spielen wollte. Dann ist die berufliche Laufbahn anders verlaufen und in irgendeinem glücklichen Augenblick, es waren die Proben zu Hillers Gogolori, kam Wilfried Hiller auf mich zu, wir lernten uns immer näher kennen und hatte ja damals einen berühmten Librettisten, Michael Ende. Nach dessen Tod kam er wieder auf mich zu. Es war der Anlass, eine Athanasius-Kirchner-Ausstellung in Würzburg und er wollte damals eine Oper über Athanasius-Kirchner schreiben und sagte, ich suche einen Librettisten, sage ich ja, also da wird es schwer sein, für Kirchner einen zu finden. Und ist das auch wirklich eine lohnenswerte Figur? Sagt er, welche gibt es denn lohnenswerter? Ich sagte damals, naja, spontan vielleicht Sokrates oder Augustinus. Er sagt, Augustinus, über den musst du mir mal mehr erzählen. Und wenig später rief er mich an, es kam ein Sponsor auf ihn zu und fragte ihn, ob er einen Kompositionsauftrag für ein Augustinus-Stück haben wollte. Und dann rief er mich an, also jetzt wird es ernst, wollen wir an die Sache gehen.
Das heißt, er hat Sie zunächst als Theologe oder als Theologiewissenschaftler angesprochen oder schon gleich mit dem Hintergedanken, Sie könnten dann auch gleich das Libretto verfassen.
Ich glaube, dass er damals noch nicht daran dachte, sondern er kannte mich und wusste, dass ich nicht ein enger Philosoph war, der nur die Wissenschaft an der Universität betreibt, sondern offenbar für viele andere Dinge und vor allem das Theater liebte. Und ich denke, diese zwei glücklichen Momente führten uns dann zusammen.
Am 19. März 2005 fand in München die Uraufführung dann von Wilfried Hillers Augustinus statt und am 16. März wird im Würzburger Dom dessen neue Kirchenoper Der Sohn des Zimmermanns uraufgeführt und das zeigt ja schon, es sind beide Male theologische Kerngestalten, so kann man ja wirklich sagen. Sind es die theologischen Inhalte, die Sie beiden zu einem so fruchtbaren künstlerischen Gespann macht?
Das würde ich nicht so direkt sagen, sondern es ist eigentlich von meiner Seite her der Gedanke, der mich in allem meinem wissenschaftlichen Arbeiten und im privaten Leben, aber natürlich auch beim Theater befasst. Und er lässt sich in 2 Worte zusammenfassen. Ecce homo. Was für ein Mensch. Und das ist ein Gedanke, der mich verfolgt und der ja auch durch die ganze abendländische Kulturgeschichte geht. Schauen Sie, in der Antigone des Sophokles singt der Chor, nichts Größeres ist als der Mensch. In der Renaissance schreibt Pico della Mirandola eine Rede über die Würde des Menschen, in der er den Menschen als den Architekten und Bildhauer seiner selbst bezeichnet. Ich erinnere mich in mein Studium, als ich das Buch von Romano Guardini, Der Herr, ein schwer lesbares Buch, studierte, kam derselbe Gedanke, was für ein Mensch. Und wenn Sie an so ein Wort wie Gerhard Hauptmann denken, jeder Mensch, genau betrachtet, ist ein bedeutender Mensch. Das ist ein Gedanke, der mein ganzes philosophisches und vor allem natürlich pädagogisches Denken bewegt hat. Und es ist doch naheliegend, wenn ich dann auf etwas ganz Neues, auf ein neues Terrain mich wage, dass ich dann nur etwas schreiben kann, wenn es um eine Figur, um eine Person, um einen bedeutenden Menschen geht.
also zum Beispiel über Augustinus. Und das ist auch unsere erste Musik, die Sie für heute ausgesucht haben. Sie haben sich aus der Augustinus-Oper für den Anfangsszene, die Eröffnungsszene Pantheon entschieden. Worum geht's denn in aller Kürze?
Nun, wir wollten dort Augustinus in seiner Zeit lokalisieren. Das ist die römische Kultur und es beginnt mit einem gewaltigen Chor, der vor allem eben den Vielgötterglauben der Römer zeigt. Magna est Roma, magni sunt tui Dei. Und der wird immer orgastischer und dann schreit gegen diesen Chor Monika praktisch gegen die ganze heidnische Welt an und sagt, eure Götter kennen euch nicht, ihr seid ihnen fremd, es gibt nur einen Gott, er liebt uns. Und sind wir eigentlich auch bei dem zweiten Thema, das ist die Liebe, die wird sich durch alle Musik, die ich gewählt habe, hindurchziehen.
Thank you. Begierde nach.
Pantheon aus dem Beginn der Kirchenoper Augustinus von Wilfried Hiller nach dem Libretto von Winfried Böhm. Und das ist mein Gast heute hier in Meine Musik auf BR Klassik. Ja, das war ein komplexes Vokal- und Instrumentalensemble, unter anderem mit Regina Klepper, Sopran, dem Lukaschor München, den Sinfonikern, dem Münchner Perkussionsensemble und einem solistisch besetzten Instrumentalensemble. Winfried Böhm, Augustinus, jetzt in Kürze der Sohn des Zimmermanns, beides ja, wie ich hatte es vorhin schon gesagt, zentrale Figuren. Und ich sage jetzt ganz bewusst, Sie haben vorhin auf Ihr Ecce Homo angesprochen, Personen des Christentums, Jesus als Opernfigur. Wie geht denn das eigentlich? Wie haben Sie sich als Librettist dieser Person genähert? Sehen Sie ihn als Heilsbringer, als Erlöser oder interessierte Sie der Mensch?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage.
Ja.
Aber Sie haben völlig recht, wenn man von dem Motto Ecce Homo ausgeht, in der Wissenschaft und im Theater, dann gibt es eigentlich keinen interessanteren Menschen überhaupt als Jesus von Nazareth, den man sich als Stoff wählen kann. Aber zugleich ist das ein höchst problematischer Stoff. Und die Problematik ist sehr vielschichtig. Er ist ja Jesus von Nazareth als Mensch, als Sohn des Zimmermanns, hat man den Menschen vor sich, aber nach dem christlichen Glauben ist er ja zugleich Sohn Gottes und Christus. Jesus Christus und die meisten Stücke, die es bisher über ihn gibt, heißen Jesus Christus. Unsere nächste Musik kommt aus einem solchen Stück. Meine Perspektive war aber, diese Frage, die man nur retrospektiv vom Ende her aus unserer Sicht sagen kann, er war der Sohn Gottes, prospektiv darzustellen, wie haben ihn seine Zeitgenossen gesehen.
Worauf haben Sie sich dort gestützt? Weil es gibt ja kaum historische Zeugnisse.
Die einzigen Quellen, auf die man sich stützen kann, sind die biblischen Quellen. Das ist überhaupt keine Frage. Aus den nicht-biblischen Quellen könnte man eine solche Biografie ohnehin nicht rekonstruieren. Die biblischen Quellen aber nicht genommen als ein historisches Dokument, denn so sind sie nicht verfasst, sondern sie sind Glaubenszeugnisse und sind ja auch viel später geschrieben, eben retrospektiv, aus dem Wissen um seine Sohn Gottes schafft. Sehen Sie, Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat das einmal übertragen auf das menschliche Leben. Er hat gesagt, das menschliche Leben ist deshalb so problematisch, weil man es nur beurteilen kann aus der Rückschau. Aber leben muss man es in der Vorausschau. Das ist dieselbe Problematik. Deshalb ging es mir darum, Jesus zu zeigen, nicht ihn selbst, sondern im Spiegel seiner Zeitgenossen. Mhm. Wie haben seine Zeitgenossen wohl auf ihn reagiert? Das ist eine befremdliche Sicht, aber nichts Unbiblisches. Das ist eine ganz theologisch legitime Zugangsweise. Und ich habe mit einem großen Theologen diskutiert über die Frage, kann man das, und er sagte mir, natürlich kann man das, Christologie, also die Lehre, dass Jesus Christus war, kann man betreiben von oben, aus dem Wissen her. Das wird, kann man zum Beispiel wunderbar nachlesen in dem Jesusbuch von Josef Ratzinger, Papst Benedikt. Man kann aber Christologie auch versuchen von unten. Und so muss man es vor allem, glaube ich, einem Theaterpublikum zeigen. Man kann nicht voraussetzen, dass in das Theater nur Leute kommen, die an Christus glauben, sondern man zeigt ihnen Jesus, um von unten her in ihnen die Frage zu wecken. Das kann doch nicht nur der Sohn eines Zimmermanns gewesen sein. Da muss doch mehr sein. Und das ist der Zugang, den ich gewählt habe.
Gab es dramaturgische Knotenpunkte in der Entwicklung dieser, ich sag mal, prospektiven Biografie, also dieser vorauslebenden Biografie?
Ja, natürlich. Es bringt natürlich dramaturgische Probleme mit sich. Denn wenn Christus...
Wie haben Sie die gelöst?
Ja, wenn Christus in dem Stück, und sie sagt es ja am Anfang, es ist ja nicht als ein Oratorium geschrieben, nicht als ein Passionsspiel, nicht als ein Krippenspiel und auch nicht als ein Historienstück, sondern es ist geschrieben eigentlich für das Theater. Es verlangt eigentlich nach einer szenischen Darstellung. Wenn Jesus aber nicht auftritt, wie lösen Sie das Problem der Versuchungen in der Wüste? Wie lösen Sie das Problem des letzten Abendmahles? Und das waren dann geniale Gedanken von Wilfried Hiller, auch unter gemeinsamer Beratung mit seiner Frau Elisabeth Woska, die oft dabei war bei unseren Gesprächen und immer, wenn wir ins Stocken kamen, uns weitergeholfen hat. Die erste Szene beispielsweise, Versuchung in der Wüste. Der Teufel spricht zu Jesus und es sind die drei biblischen Versuchungen, die bis heute die Versuchungen an alle Menschen gehen, die eine große Aufgabe angehen. Das ist die Versuchung des Wohlstands, Wohlstand
aktuelles
über die
Problem.
Moral, ganz aktuell. Die andere Frage ist die nach der Wahrheit, die Versuchung, Wahrheit zu biegen. Eine vor allem politisch große Versuchung. Und die dritte ist die Versuchung der Show. Du musst eine Show machen, dann folgen dir die Leute. Das trägt der Teufel, wir nennen ihn lieber den Widersacher, vor. Ja. Und wer antwortet? Nun kam Wilfried Hiller auf die geniale Idee, es antworten 33 Bratschen und eine Viola d'Amore. Nur der Zuschauer oder der Zuhörer versteht die Bratschen nicht, denn die können keine Worte ausdrücken. Und dann kam wieder mein Gedanke, dann setzen wir Maria Magdalena dazu und die übersetzt das. Und so ist das. Und Maria Magdalena deshalb, weil nach meiner Überzeugung, aber das ist vielleicht eine persönliche, hat sie Jesus sehr gut verstanden, so wie er sie am besten verstanden hat.
Darauf wollte ich später noch zu sprechen kommen. Jetzt denke ich, sollten wir auf unser nächstes Musikstück oder auf Ihr nächstes Musikstück hinkommen. Denn Sie haben es vorhin schon erwähnt, in gänzlich anderer Weise, als das in diesem Zugang der Fall ist, stand der Gottessohn ja bereits schon einmal in einem ganz berühmten Werk von Andrew Lloyd Webber 1979 im Mittelpunkt, nämlich in seinem Musical Jesus Christ Superstar. Das war ein Welterfolg. Und was ist sozusagen die Zugehensweise, die sich ganz unterscheidet von der Oper, der Kirchenoper, der Sohn des Zimmermanns?
Und das erste ist, der Titel heißt Jesus Christ. Und dieses Stück hat ja damals heftige Proteste konservativer christlicher Kreise ausgelöst. Aber vielleicht darf ich hier daran erinnern, dass es in voller Länge später dann von Radio Vatikan weltweit ausgestrahlt wurde. Der Zugang ist ein anderer, aber das Musikbeispiel, das ich gerne ausgewählt habe, ist diese kleine Arie der Maria Magdalena, I don't know how to love him. Also wie soll ich diesen Menschen lieben?
I don't know how to love. How to move him? I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to tell. He's just a man, and I've had so many men before in very many ways. He's just one more. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak of love, let my feelings out? I never thought I'd come to this. What's it all about? Don't you think it's rather fun? Should be in this position. I'm the one who's always been so calm, so cool. The lovers feel running every show. He scares me so. I'd be frightened, I couldn't cope, just couldn't cope. I'd turn my head, I'd back away, I wouldn't want to know. He scares me so, I want him so.
Thank you.
I Don't Know How to Love Him aus Andrew Lloyd Webbers Musical Jesus Christ Superstar mit Sarah Brightman, ausgesucht von Winfried Böhm, Pädagogikprofessor, Philosoph und vieles Politik- und Geisteswissenschaftliche mehr und nun vor allem auch Librettist von Kirchenopern in Kooperation mit dem Komponisten Wilfried Hiller. Aber kommen wir jetzt doch mal auf den Pädagogikprofessor, dass wir den nicht ganz an der Seite stehen lassen. Das war ja Ihr Hauptberuf über viele Jahrzehnte lang. Und noch heute sind Sie als Gastprofessor weltweit aktiv und unterwegs. Und Sie vertreten eine ganz bestimmte und auch für Sie zentrale These. Das ist die des Personalismus in der Pädagogik. Was kann sich der Laie darunter vorstellen? In Kürze. Ich weiß, es ist bestimmt ein komplexes Feld.
Das ist in der Tat. Aber ich versuche es in ganz wenigen Sätzen zu sagen. Personalistisches Denken heißt ein Denken, das immer vom Primat der Person ausgeht. Also nicht die Person als Glied eines größeren Ganzen, in Funktion eines Apparates, sondern umgekehrt. Die Person ist das Primum, das Erste, von dem das Denken anfängt. Das ist ein Gedanke, der sich seit Augustinus auch durch die abendländische Gedankenwelt zieht. Deshalb mit Augustinus kein Zufall. Mhm. Nicht? Person ist die seltsame Verknotung von Esse, Nosse, Welle, von Sein, Wissen und Wollen. Der Mensch ist das einzige Wesen, der diese dreifache Fähigkeit hat. Ich würde es mehr sagen, der Mensch besteht aus Vernunft, Freiheit und Sprache.
Und was ist der Unterschied zwischen Person und Mensch? Wird sich vielleicht der ein oder andere Hörer fragen und
diese
auch dies
Frage
wieder ganz
erinnert
komplex.
Mich an ein Erlebnis. Ich habe darüber mal an der Universität in Kairo Vorlesung gehalten und das Publikum lachte, weil die Übersetzerin immer übersetzt hat ins Arabische, der Mensch ist ein Mensch, denn es gibt im Arabischen gar kein Wort für Person. Person, der Mensch ist Person, ist genau die Aussage, die ich machen will. Der Mensch ist jenes Wesen, das sich selbst gestalten kann, nicht nur seiner selbst bewusst ist, das sich selbst gestalten, selbst darstellen kann. Daher auch die Affinität zum Theater. Und der Mensch ist der Vater seiner Handlungen, hat Aristoteles gesagt, wie er der Vater seiner Kinder ist. Und für mich ist er im Wesentlichen der Autor seiner eigenen Lebens- und Sinngeschichte. Also das ist in der allerknappsten Verkürzung.
Spannende gesagt. Einsichten in die Innenwelten der Bestimmung des Menschen, der Person. Und Sie haben ein weiteres Musikstück ausgesucht, was auch wieder einen Zugang genau zu diesem Menschen-Personenbild ermöglicht. Von Francesco Antonio Bonaparte stammt der Titel Ite Molles, Ite Flores.
Ja, es ist eine Kantate dieses interessanten Theologen, katholischen Priesters und Komponisten, Schüler von Arcangelo Corelli. Und ich habe eine Szene ausgesucht, die identisch ist mit Lloyd Webbers vorhin gehörtem Stück. Es ist wieder eine Frau, die singt, O, meine Seele brennt vor Liebe, mein Herz schmilzt dahin, wenn ich dich sehe, du wunderbarer Jesus, mein Bräutigam, mein Geliebter. Also dieselbe Szene, nur 300 Jahre vor Lloyd Webber.
Thank you.
Regina Klepper und das Bamberger Streichquartett mit Berthold Höps Orgelkontinuo und Stefan Adelmann Kontrabass mit Rezitativ und Arie »Meine Seele brennt vor Liebe« und »Sanfte Zephire« aus der geistlichen Kantate »Ite Molles« von Francesco Antonio Boniponti aus der inzwischen sehr bekannten Sammlung Wiesentheid. Winfried Böhm, ich möchte noch einmal auf die Jesusoper »Der Sohn des Zimmermanns« von Wilfried Hiller zurückkommen, die am 16. März im Würzburger Dom ihre Uraufführung erleben wird und zu der Sie das Libretto geschrieben haben. Und nun haben Sie schon vorhin gesagt, eigentlich verlangt diese Kirchenoper nach einer theatralischen Aufführung, nach einer Aufführung im Theater. Steckt da ein Theatermann auch in Ihnen?
Der Untertitel des Werkes heißt Szenen nach dem Alten nach dem Neuen Testament. Und Szenen verlangen nach einer szenischen Darstellung. Da steckt natürlich auch meine Vorstellung, auf die ich nochmal zurückkomme, Ecce Homo dahinter. Für den Personalisten ist das Leben ein Spiel, das Spiel ein Leben. Als Pädagoge habe ich immer dafür gekämpft, nicht das Spiel zu pädagogisieren, sondern die Pädagogik zu ludifizieren, spielerisch zu betreiben. Und das Theater ist für mich immer eine Bildungsanstalt, nicht im Sinne Grillparzers als eine Trivialschule für Dumme, sondern im Sinne der alten Metapher vom Theatrum Mundi oder, wenn Sie wollen, auch von dem großen theologischen Hintergrund, den Hans Urs von Balthasar in seinem monumentalen Werk Theodramatik entwickelt hat. Wir sind Spieler in einem Spiel, das ein Regisseur oder ein Autor und ein Regisseur uns übertragen haben.
Die ganze Welt ist eine Bühne.
Ja, und wenn ich ein Wort sagen darf zu dem Sohn des Zimmermanns, für mich ist das mehr im Sinne eines Sakramentale. Es wird eine Geschichte erzählt oder eine Geschichte dargestellt, aber der Zuschauer und Zuhörer soll erkennen, diese Geschichte ist deinetwegen geschehen. Du bist gemeint, du bist der Betroffene. Und sehen Sie, an welchem Stoff könnte man das jemandem besser zeigen als an dem Stoff Jesus von Nazareth?
Wie ist es zu dieser, es ist ja doch eine große Herausforderung, eine große kompositorische und auch librettistische Angelegenheit. Wie ist es überhaupt zu diesem Auftrag gekommen?
Nun, bei so einem Stück brauchen Sie zwei wagemutige Männer, die genügend Kühnheit besitzen und auch genügend Leidensschmerz erfahren können. Man braucht einen Stoff, über den sind wir uns einig geworden, man braucht vor allem einen Sponsor. Und in diesem Falle war es nur möglich, dieses Werk zustande zu bringen, durch die Abbe Vogler Stiftung in Würzburg und deren damaligen Präsidenten, den Weihbischof Helmut Bauer, und seinem Vizepräsidenten, dem Bürgermeister Dr. Adolf Bauer, die sowohl den Kompositionsauftrag an Herrn Hiller als auch die Aufführungen am 16. und 17. März ermöglicht haben. Und Ihnen gilt unser ganz besonderer Dank.
Arnold Schönberg steht als nächstes auf Ihrer musikalischen Wunschliste. Was ist es genau und warum haben Sie es ausgewählt?
Ich habe das zweite aus seinen vier Liedern, Opus 2, 1899, komponiert, ausgesucht. Wieder eine Szene, Jesus und Maria Magdalena. Meistens werden die vier Lieder von Frauen gesungen. Ich habe gebeten, dass wir einen Mann aussuchen dürfen. Mein Lieblingssänger Thomas Hampson wird das Lied singen.
Thomas Hampson und Wolfram Rieger mit »Schenk mir deinen goldenen Kamm jeden Morgen« unter dem Titel »Jesus bettelt« aus den 4 Liedern nach Gedichten von Demel von Arnold Schönberg. Das war noch einmal ein ganz deutlicher Jesusbezug in der musikalischen Wunschliste von Winfried Böhm, Geisteswissenschaftler, Pädagoge, Philosoph, vieles mehr in diesem weiten Terrain und Librettist. Winfried Böhm, Sie sind fest in der katholischen Kirche verwurzelt. Dennoch, die Kirche verliert sowohl die evangelische wie die katholische zunehmend ihre Anhänger. Zugleich, das ist das Paradoxe, suchen die Menschen in vielen esoterischen Ersatzreligionen und Handlungen doch nach Spiritualität und Halt. Inwieweit kann so ein Kunstwerk wie eine Kirchenoper, wie der Sohn des Zimmermanns, Menschen vielleicht auf diesem Weg abholen und wieder zur Kirche zurückführen?
Diese Frage führt in den Kern unserer Absicht. Es ist kein religionspädagogisches und katechetisches Stück. Das wäre ein Missbrauch der Kunst und des Theaters. Aber es ist ein tief religiöses Stück. Religiöses Stück in dem Sinne, als es eben genau diese Fragen, die Sie jetzt ansprechen, im Zuhörer, im Zuschauer wecken soll. Die Frage, gibt es etwas anderes? Und dazu habe ich als letzte Musik mir gewünscht, eine ganz kleine Motette des 14-jährigen Mozart. Nicht nur, weil ich dieses Stück musikalisch so liebe, es ist meines Erachtens einer der schönsten melodischen Einfälle des kleinen Mozart, aber vor allem, weil dieser Text, dieser Motette, den Bogen auch zu meinem philosophisch-pädagogischen Denken schlägt. Und der Text heißt, es ist in meiner freien Übersetzung, es ist nicht gleichgültig, wie einer lebt. Bedenke deine Wege und wisse, wie dein Ende sein wird, hängt auch von deinen Entscheidungen ab. Suche das Beständige, fliehe das Vergängliche und sonst sorge dich um nichts.
Ich darf mich an dieser Stelle, Professor Böhm, schon von Ihnen verabschieden und wünsche uns allen noch viel Vergnügen mit Ergo Interest von Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Ergo, Interest, Rezitativ und Arie für Sopran und Orchester, Köchelverzeichnis 143 von Wolfgang Amadeus Mozart, stand am Ende der musikalischen Wunschliste meines Gastes hier in meiner Musik, Professor Winfried Böhm, Pädagogikprofessor und Librettist der neuen Hiller-Oper Der Sohn des Zimmermanns.